ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Hallo und herzlich willkommen hier aus Rappenhagen, aus dem Atelier des Künstlers Michael Heckert. Eine wahnsinnig schöne Umgebung für unser Thema. Es geht um Kunst und Kultur abseits der Metropolen. Und wenn ich mal hier die Situation beschreiben soll, hier stehen großformatige Bilder des Künstlers Michael Heckert. Das ist ein alter Traktorschuppen, in dem wir hier auf schönen alten Sofas sitzen. Ich habe selten so entspannt moderiert. Schön, dass wir da sein dürfen. Und ich begrüße auch die Gäste. Dieses Thema ist sehr anspruchsvoll. Wir haben auch schön viel Zeit dafür, Kunst und Kultur abseits der Metropolen. Und wir wollen jetzt erstmal vorstellen, wer alles hier ist. So, und ich fange mal an mit Claudia Capellusch. Sie ist Vorsitzende des Bundes der Berufsbildenden Vorsitzende des Berufsverbandes der Bildenden Künstler in Mecklenburg-Vorpommern. Ein langer Name. 350 Mitglieder, 354 war, glaube ich, der letzte Stand. Dann kommt Michael Heckert. Wir sind bei ihm hier zu Gast, ja. Eigentlich ein Kind von Halle an der Saale, aber in Westfalen aufgewachsen, hat ja auch die weite Welt gesehen, war zum Beispiel auf Haiti in der Dominikanischen Republik und ist dann ja vor 7 Jahren in Vorpommern gelandet. So, dann ist bei mir Bettina Martin. Sie ist Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ja, auch schon lange mit Kunst und Kultur hier im Land beschäftigt. So, dann machen wir weiter mit Olaf Zimmermann. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und auch Herausgeber der Zeitung Politik und Kultur. Und dann haben wir noch David Adler. Er ist vom Kulturlandbüro. Ja, und ist sowas wie Netzwerker für Kunst und Kultur auf dem Land. Herr Heckert, so, vor 7 Jahren sind Sie hier nach Rappenhagen gekommen. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Denn eigentlich wollten Sie sich in Berlin niederlassen.
Meine Frau und ich wollten uns in Berlin niederlassen, nachdem die Auslandsreisen dann vorbei waren. Und wir suchten ein Haus in Berlin. Aber das war alles nicht zu machen, war nicht zu kriegen, war auch viel zu teuer. Und dann hat sich der Suchkreis immer erweitert, immer weiter nach Norden. Wir sind herumgefahren und dann haben wir das hier zufällig gefunden. Nachdem wir andere Sachen gesehen haben, die uns nicht gefielen, das gefiel meiner Frau sofort. Und dann, das nehmen wir.
Und also es ist auch wunderbar gelegen hier. Also muss ich sagen, Rappenhagen liegt zwischen Greifswald und Wolgast.
Genau.
Und hier gibt es große Wiesen, es gibt Wälder, es sieht wunderschön aus.
Und mein Atelier hier befindet sich, wie ich immer so schön sage, am Rande der Welt. Hier hinten Riesenacker, Riesengeflächen und ich bin hier wirklich allein.
Ja, allein, das ist das Stichwort. Ja. Auch ja so manchmal ein Problem für Kunst und Kultur auf dem Land.
Richtig. Als Kunstschaffender ist es durchaus nützlich, allein zu sein. Man kann philosophieren, vor sich hin sinnen, auf dein Bild schauen, wie geht's weiter, ein Gläschen Wein nebenbei und dann ist das Leben in Ordnung.
So, wir wollen jetzt allen erstmal zu Wort kommen lassen mit so einer Satzverlängerung. Und dieser Satz lautet, für mich ist Kultur und Kunst auf dem Land
gleich gut. Also Kultur und Kreativität ist in den Städten zwar auch da und dort massiv, aber auf dem Land ist das auch möglich, ist gleichwohl Qualität möglich.
Frau Capellusch vom BBK, ich kürze es jetzt mal ab, bevor ich mich wieder verholpere, aber was ist für Sie Kultur auf dem Land?
Kultur auf dem Land, das ist erstmal natürlich, ich bin Vertreterin der bildenden Künste, das ist natürlich der Maler, die Malerin, der Bildhauer, die Bildhauerin in ihrem Atelier. Aber es ist genauso das Dorffest, es ist genauso Musik, es ist genauso der Schriftsteller, der sich auch vielleicht aufs Land zurückgezogen hat, um dort Inspiration zu finden, zu schreiben. Und all dieses ist Kultur auf dem Land. Für mich ist es das Mittel, oft unterschätzte Mittel, die Herausforderungen, die wir haben in der derzeitigen Weltlage, friedlich und demokratisch hinzubekommen. Also ohne Kultur schaffen wir das nicht.
Herr Adler, Sie ja, sind ja professioneller Netzwerker sozusagen für Kultur auf dem Land. Was bedeutet das für Sie?
Für mich bedeutet das vor allen Dingen eine überraschend große Vielfalt, die man noch zu wenig wahrnimmt, sowohl im ehrenamtlichen, aber eben auch im hauptamtlichen Bereich. Und es ist vor allen Dingen eine Kultur, die stärker in den Gemeinwesen verankert ist, dadurch auch stärker für das große Ganze wirken kann, für politische Bildung, für sozialen Zusammenhalt. Wir sind auch sehr aktiv an der deutsch-polnischen Grenze. Da geht es dann auch um grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Also Kunst und Kultur ist da unglaublich reich, vielfältig und hat ganz viele Potenziale, die wir für die Herausforderungen der nächsten Jahre unbedingt brauchen werden.
Herr Zimmermann, jetzt haben wir schon einiges gehört. Ja, was ist Kultur auf dem Land für den Deutschen Kulturrat? Nebenthema, ein Hauptthema oder eins, das zu fördern gilt?
Ein Thema, was ständig wichtiger wird, weil ich glaube, es werden in der Zukunft noch viel mehr gerade bildende Künstlerinnen und Künstler aufs Land ziehen. Das hat sehr viel mit der Situation in den Großstädten zu tun. Das heißt, man kann sich, wenn man heute in der Großstadt arbeitet, diese Gewerbemieten letztendlich gar nicht mehr leisten. Jetzt fallen auch noch flächendeckend die Förderungen für die Ateliers immer mehr weg. Das heißt, es hat auch etwas damit zu tun, dass die Leute quasi, wenn man so will, aus der Stadt aufs Land flüchten. Und deswegen geht es mittlerweile um eine immer größere Anzahl von bildenden Künstlerinnen und Künstlern, die letztendlich Karriere auf dem Land machen wollen. Und dafür müssen natürlich auch geschaut werden, wie sehen die Bedingungen aus, was braucht man eigentlich, damit man auch auf dem Land erfolgreich ist und letztendlich diese Karriereleiter auch nach oben steigen kann. Das ist ja keine lokale oder kommunale Angelegenheit, sondern wenn ich als bildende Künstlerin, als Künstler letztendlich diesen Weg einschlagen will, wenn ich davon leben können will, wenn ich auch eine Karriere erreichen will, dann ist das in der Regel noch nicht mal mehr eine nationale Karriere, sondern es ist eigentlich immer international. Und das muss man jetzt verbinden. Das heißt, man lebt auf dem Land, man hat die Möglichkeiten, die auch Michael Heckert hier hat. Aber wie kann ich das eben auch verbinden dann mit der Urbanität? Wie kann ich das mit den Kontakten international verbinden? Und da müssen wir uns mehr Gedanken drüber machen.
Weil Sie es eben angesprochen haben, ich weiß noch, ich habe im Jahr 2000 eine Serie über Künstler aus Norddeutschland gemacht, die nach Berlin gezogen sind. Damals war die Richtung noch anders und wir haben da einen Künstler porträtiert, der hat am Ostkreuz in einer 100 Quadratmeter Wohnung für 100 Mark pro Monat gewohnt. Die Zeiten sind lange vorbei. Frau Martin, Sie als Ministerin können natürlich die Situation der Künstler hier auch beobachten. Was ist für Sie Kultur auf dem Land und kommen denn jetzt die Berliner wirklich hier nach Mecklenburg-Vorpommern?
Für mich ist Kultur im ländlichen Raum, auf dem Land vor allen Dingen erstmal ganz viel Persönliches und oft ehrenamtliches Engagement. Und das ist für mich als Kulturministerin erstmal das Allerwichtigste, die Rolle von Kultur, von Kunst bei uns in der Gesellschaft und gerade im ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern, wo es ja ganz viel Land gibt und weniger Menschen und wo wir gucken müssen, wie können sich Künstlerinnen und Künstler auch gegenseitig unterstützen und gegenseitig beraten. Aber mir geht es vor allen Dingen erstmal um ein Statement, was wir gerade schon gehört haben. Ohne Kunst und ohne Kultur werden wir diese Gesellschaft nicht gut zusammenhalten können. Und auf den Dörfern, im ländlichen Raum, da sind ganz, ganz viele Menschen, die sich unheimlich stark einbringen, die wir auch übrigens fördern und die wir auch beraten. Und das ist für mich erstmal das Zentrale und der Kern von Kultur im ländlichen Raum. Und natürlich freue ich mich auch, wenn professionelle Künstlerinnen und Künstler den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern finden und hier die Landschaft bereichern mit ihrer Arbeit und mit den Diskussionen, die sie führen. Aber all das ist für mich, hat einen ganz, ganz wichtigen gesellschaftlichen, kulturpolitischen Wert, dass wir Kultur im Land fördern und dass wir ganz klar sind, Kultur, Kunst ist Zusammenhalt in der Gesellschaft und das ist, glaube ich, für mich erstmal der wichtigste Punkt.
So, dann frage ich mal Herrn Heckert. Mir hat mal ein kluger Mann gesagt, Provinz gibt es nur da, wo man Provinz zulässt. Wie provinziell finden Sie es denn hier?
Also ich fühle mich eigentlich gar nicht provinziell. Ich habe die Welt gesehen und weiß, wo überall Kunst wie gemacht wird. Und dass wir hier nun durch Zufall gelandet sind, ist eigentlich auch ein Glücksfall, denn hier gibt es die ruhigen Räume, die Weiten und hier kann ich gut arbeiten. MV ist zwar ein dünn besiedeltes Land, von daher ist es vielleicht ein bisschen so, wie Sie meinen, aber ich fühle mich nicht provinziell.
Der Satz meint ja eigentlich auch, man muss auch in der Provinz nicht provinziell denken.
Nein.
Wenn man sich zum Beispiel austauscht mit anderen Künstlern, mit anderen Leuten, Gedankenaustausch betreibt. Aber was haben Sie denn für ein Gefühl, seitdem Sie hier sind? Sind Sie auch mit den Leuten hier vor Ort ins Gespräch gekommen? Denn das ist ja oft einer der Punkte, dass ja manchmal die Neuankömmlinge und die Alteingesessenen fremdeln. Und Künstler sind ja nochmal eine eigene Spezies.
Ganz recht. Man hat uns schon erstmal argwöhnisch beäugt, aber dennoch nett begegnet. Und wir haben hier eine schöne Nachbarschaft und wir verstehen uns alle gut. Nur mit der Kunst, das ist nicht in deren Welt. Was ich hier vermisse ist, das hat sich allerdings jetzt gebessert in letzter Zeit, das intellektuelle Gespräch über Kunst mit Kollegen.
Frau Capellos, wie ist das überhaupt? Also tatsächlich sind ja auch viele Künstler eingefleischte Individualisten, das muss man ja auch so sagen. Und Netzwerken ist meistens auch gar nicht so ihre Sache. Wie nehmen Sie das wahr und wie kann man die Situation da vielleicht, ich sag mal, verändern oder verbessern?
Tatsächlich sind das Individualisten, viele unserer KollegInnen, die im ländlichen Raum leben da ja aus freien Stücken natürlich. Es treibt sie oft aufs Land, einfach weil dort die Lebenshaltungskosten deutlich niedriger sind als in der Stadt. Ich habe gestern in Vorbereitung noch mit einigen Kollegen gesprochen. Einer erzählte mir, dass seine Ateliermiete in Stralsund von 50 Mark über Nacht auf 2000 geschnellt ist, dazu noch die Wohnung, so trieb es ihn auch aufs Land. Nun sind die KünstlerInnen ganz unterschiedlich. Also der ein oder andere zieht sich zurück auf den berühmten Elfenbeinturm. Das ist klar, das ist auch möglich auf dem Land. Aber die meisten, muss ich sagen, auch aus Gesprächen, bringen sich ein. Also sind dann wirklich auch Teil der Dorfgemeinschaft. Auch wenn man so aus Berlin kommt oder so. Es dauert aber nicht lange, dass es dann heißt, wie komme ich dann da und da hin? Wenn man jemanden fragt im Dorf, dann ja, geh mal die Straße runter, dann zwei Häuser hinter einem Künstler links. Insofern,
Ortsmarke, der
genau.
Künstler wird so
und das noch schnell. Ich habe auch in Vorbereitung festgestellt, hier auf diese Veranstaltung, erst auch noch mal so ein bisschen geguckt, statistisch bei uns von unseren 354 Mitgliedern leben tatsächlich 251 im ländlichen Raum. Das ist ja in Mecklenburg-Vorpommern keine Kunst, haben ja nur mal 90% ländlichen Raum. Aber diese 71% unserer Mitglieder sind das. Ja, die leben da im ländlichen Raum ja und sind gut integriert.
Ja, fragen wir Herrn Adler nochmal vom Kulturlandbüro. Wie vernetzen Sie denn konkret? Können Sie mal so ein Beispiel geben dafür?
Also bei uns ist immer die Schwierigkeit gewesen, überhaupt herauszufinden, wer ist denn überhaupt, was sind denn überhaupt die Menschen, die wir vernetzen? Also das ehrenamtliche Engagement ist ja das, was Kulturarbeit überwiegend in ländlichen Räumen trägt. Und bei unseren Team-Meetings sind wir dann immer wieder darauf zurückgekommen, also am Ende vernetzen wir ganze Dorfgemeinschaften, weil sie werden ja vielleicht jetzt professionelle KünstlerInnen, haben sie ein paar, aber wenn sie ein Dorffest zur Kultur zählen, sind im Prinzip alle im Dorf auf den Beinen. Das fängt an mit dem Bürgermeister, der auch noch in der Feuerwehr ist, der dann sagt, hier ist der Rettungsweg. Das geht weiter mit denen, die Toilettenwagen herbringen, die Bühne aufbauen, und am Ende ist der Kinderchor oder das Kindertanzensemble auf der Bühne auch dazugehörig. Also was für uns vor allem wichtig ist und war, ist, dass wir, Dörfer sind manchmal auch sehr isoliert, wie so kleine Mikrokosmen, und es ist sehr hilfreich, mal einfach Best Practice von einem Ort zum anderen zu bringen und einfach mal zu zeigen, hey, die haben dasselbe Problem, die haben dieselbe Idee, macht's doch zusammen und bewirkt gemeinsam mehr, als ihr das allein könnt.
Herr Zimmermann, diese Ausgabe, die Sie da rausgebracht haben in Ihrer Zeitschrift, die hat ja auch die Frage aufgeworfen, macht die Politik genug, um auf dem Land die Kultur zu fördern? Wie sehen Sie das denn hier? Wird genug gemacht oder ist das immer noch stiefmütterlich behandelt?
Naja, wenn Sie einen Interessenvertreter für den Kulturbereich fragen, ob die Politik genug macht, natürlich nicht. Und das macht sie nicht nur auf dem Land nicht, sondern das macht sie überhaupt nicht, also auch in der Stadt nicht. Also wir haben ganz, ganz viele Baustellen. Also das heißt, man muss sich einfach nur mal die Einnahmesituation von bildenden Künstlerinnen und Künstlern anschauen. Das sind ungefähr, wissen wir ja verhältnismäßig genau, wenn man sich die Künstlersozialversicherung, das ist ja die Pflichtversicherung, in denen freiberufliche Künstlerinnen und Künstler hineingehen müssen. Deswegen haben wir eine gute Übersicht darüber, was man verdient. Das ist so ein bisschen knapp oberhalb von 20.000 Euro im Jahr. Im Jahr. So, und das gibt es dann noch große regionale Unterschiede. Also wir haben ein großes wirtschaftliches und daraus resultierendes soziales Problem bei den freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern. Und das wird man auch nicht einfach so gelöst bekommen, weil auch die Sammlerinnen und Sammler fallen nicht vom Himmel, die fallen weder auf dem Land vom Himmel noch in der Stadt vom Himmel. Das heißt, es braucht auch Unterstützung. Heißt, dass man eben auch als Gemeinschaft, auch als Staat zum Beispiel Kulturschaffende auch fördert. Das passiert auch, das wird auch gemacht. Wenn man jung ist, kann man ganz gut eine Förderung bekommen, kann man ein Stipendium bekommen, kriegt man auch einen Kunstpreis und so weiter. Dann hat man die Möglichkeit, auch mal eine gewisse Zeit vernünftig arbeiten zu können, ohne große Existenzangst. Das Problem ist eigentlich die, ich würde es mal die Erhaltungsförderung nennen. Also das heißt, wenn man also schon eine ganze Ecke von Jahren gearbeitet hat, das ist nie so geradlinig, das geht nicht immer nur steil bergauf in diesem Bereich, sondern das geht mal bergauf und dann geht es auch wieder bergrunter und dann geht es auch wieder bergauf und dann hat man auch ganz lange Durchstrecken. Und gerade für diese Zeit, da gibt es ganz wenige Förderungen nur, und ich glaube, auch das unterscheidet sich nicht vom Land zur Stadt, sondern ich glaube, da muss es generell einfach mehr grundsätzliche Unterstützung geben, weil wir als Gesamtgesellschaft ein Interesse daran haben, dass es Künstlerinnen und Künstler gibt. Sie müssen, finde ich, davon leben können. Und das ist eben die Forderung an die Politik, dass sie dafür versucht, auch einiges zu machen. Und ich glaube, dass das in der Zukunft eher wichtiger als unwichtiger wird, weil die ökonomische Situation eher im Moment schwieriger wird. Das merken wir sehr deutlich.
Und selbst für die staatliche Seite wird die Situation ja gerade nicht rosiger. Und deshalb geben wir das Wort jetzt an Premierministerin Martin, die sicherlich viele Beispiele für gelungene Förderung von Künstlern auf dem Land nennen kann, aber wahrscheinlich auch nicht viel Hoffnung machen kann, dass das ausgeweitet wird in den kommenden Jahren, oder?
Tut mir total leid, aber ich muss einen anderen Punkt noch setzen. Ich finde, wir müssen einmal an dieser Stelle sagen, wenn Künstlerinnen und Künstler nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, tun sie das nicht nur wegen der billigen Mieten oder der billigen Häuser. Also ich war zum Beispiel gerade in Ahrenshoop und da gab es die wunderbare Künstlerkolonie in Ahrenshoop. In Schwan gab es auch eine. Die kommen wegen des Lichts, wegen der Natur und auch wegen der Menschen übrigens. Ich glaube, dass ganz viele Künstlerinnen und Künstler
habe
andere
ich auch nicht
Dinge
so verstanden,
suchen.
Aber ich,
wollte ich nur einmal sagen.
Ja, aber jetzt wollte ich dann auch noch mal was dazu sagen. Ich habe mit dem Leiter eines privaten Kunstmuseums gar nicht weit weg von hier in Bungenhagen mal gesprochen. Und der hat mir gesagt, das Land sollte eigentlich viel mehr auf den Protosk-Effekt setzen. Das ist der Provence-Toskana-Effekt. Und den hat er so beschrieben: eine relativ arme Region, die zuerst von den Künstlern entdeckt wird und dann vom Rest der Gesellschaft. Also sowas geht ja auch immer in die andere Richtung. So, und natürlich lassen wir nicht stehen, dass wir hier dumpes Land werden. Das habe ich aber auch so nicht entnommen. Ich habe eigentlich eher so mitgenommen, es ist halt schwierig, in den ländlichen Regionen sich so zu vernetzen. Jetzt gebe ich Ihnen die Gelegenheit zu sagen, was Sie alles Wunderbares für Kultur auf dem Land schon getan haben, noch planen und warum es aber auch nicht viel mehr werden kann wahrscheinlich.
Das ist einer unserer kulturpolitischen Schwerpunkte in der Tat. Und wir haben gemeinsam mit dem Bund das sogenannte Trafo-Projekt gehabt. Das ist jetzt ausgelaufen nach 5 Jahren, wo wir Kulturlandbüro gefördert haben, gemeinsam mit dem Bund, wo Vernetzungsarbeit gemacht wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch da hinein finanzieren, dass Künstlerinnen und Künstler, dass Leute, die sich die Lust auf Kunst haben, bis zu Jugendlichen und Kindern, miteinander erstmal sich kennenlernen, dass es auch Beratungsstellen gibt. Wie komme ich an Fördergelder heran? Wie fülle ich überhaupt so einen Antrag aus? Was gibt es für Gelder? Also nicht nur das Land fördert Kultur, sondern auch die EU. Und natürlich zuerst zuständig sind die Kommunen. Und,
darf ich einmal kurz unterbrechen? Wir haben uns während der Pandemie mal unterhalten, das weiß ich noch. Und da haben Sie gesagt, viele Künstler, die trauen sich gar nicht so richtig oder sind zu stolz, um Fördergelder zu beantragen, sind halt auch Menschen, die haben gesagt, wir haben studiert, wir wollen zwar gut leben, aber wir wollen jetzt auch nicht hier uns Almosen abholen und haben deshalb gar keine Förderanträge gestellt.
Das stimmt, das ist nach wie vor so. Es ist manchmal auch in der Diskussion so, dass die Leute sagen, wir wollen von unserer Kunst leben und nicht vom Staat. Und ehrlich gesagt unterstütze ich auch diese Haltung, weil Künstler, da geht es ja nicht darum, dass es ein Sozialprojekt ist, sondern die wollen ihre Kunst verkaufen und möglichst gut verkaufen. Insofern haben wir einen Punkt, und ich glaube, der ist wirklich bei uns in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Fall mal wirklich ein Problem. Anders als in großen Städten, wo großes Mäzenatentum existiert, haben wir das in Mecklenburg-Vorpommern nicht in vergleichsweiser Höhe. Das ist zumindest für bildende Künstlerinnen und Künstler ein Problem. Das das ist übrigens auch für die Galerien ein Problem. Ich war gerade in Rostock in der Goldwerk-Galerie, eine wunderbare Galerie mit unglaublich, auch ehrlich gesagt, ganz viel ehrenamtlichen Engagement. Und die sagen mir auch, die haben eben nicht so die Möglichkeiten wie in anderen Städten wie Berlin oder München, für viel Geld viel Kunst zu verkaufen. Das ist ein Problem. Und ich glaube aber trotzdem müssen wir deswegen ja auch diese Beratungsstellen, es geht nicht nur um den einzelnen Künstler, sondern um Kulturprojekte, Kulturinitiativen, dass die wissen, wo sind die Förderungen, weil wir machen das ja sehr bewusst, die Förderung. Die Kulturförderung aus dem Land, es richtet sich an Kulturprojekte und nicht an den einzelnen freiberuflichen Künstler. Wir fördern Projekte wie zum Beispiel Kataloge für Ausstellungen und so, das fördern wir. Die freiberuflichen Förderung kommt vom Wirtschaftsministerium. Ich finde das auch ehrlich gesagt richtig. Das sind ja Leute, die den Beruf ausüben, ja. Und wir haben, und das ist mir auch wichtig, den Bürgerfonds aufgelegt, wo wir ganz niedrigschwellig mit ein, zwei Seiten Formular, nicht mehr, kleineren Projekten die Möglichkeit geben, Geld zu beantragen für ein kleines kulturelles Projekt. Beispiel in Straßburg im südlichen Vorpommern hat mir eine ehrenamtlich unheimlich engagierte Frau erzählt, dass sie so gerne mal ein Tanzfest machen möchte im Dorf oder in der Stadt, ist eine Stadt. Und das ist ein Riesenerfolg gewesen. Da ist nämlich die Dorf-Community, die auch aus der Region, aber auch die Stadt-Community zusammengekommen, haben zusammen gefeiert. Und zwar haben sie nach Country-Musik getanzt. Das ist auch Kultur.
Line Dance war das wahrscheinlich, ne? Das ist ja wahnsinnig populär. Aber Herr Heckert, Sie jetzt als Maler, wie reich sind Sie eigentlich und was wünschen Sie sich von der Politik hier?
Ist hier jemand vom Finanzamt? Nein, also ich bin nicht reich. Gut, ich habe schon bessere Zeiten erlebt in Köln damals, als ich da in den 80er Jahren reüssiert habe. Da war die Zeit auch gut, diese Kunst wurde auch gutiert. Aber ohne meine Frau würde ich es hier nicht leben können. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und apropos Finanzamt, das Finanzamt Greifswald hat mal gefragt, ob ich eine Gewinnerzielungsabsicht hätte. Da habe ich auf Van Gogh verwiesen. Das hat sich aber geklärt. Ich konnte also nachweisen, dass ich sehr viel Ausstellungen mache, mich bewerbe und so weiter. Also meine Professionalität wird mir jetzt wohl bescheinigt bleiben. Ja, wie war die Frage noch weiter?
welche Wünsche oder Forderungen Sie denn an Frau Martin haben?
Also ich habe gerade mit Interesse gehört, dass das Wirtschaftsministerium dafür zuständig ist für Unterstützung. Ja, die Frage ist, wie kann man einen einzelnen Künstler, der keine Projekte macht, wie ich, ja, ich produziere meine Bilder, da brauche ich kein Projekt. Von daher, vielleicht würde so eine kleine monatliches Grundgehalt ganz gut sein. Das kann man, glaube ich, nicht machen, weil vielleicht erinnern Sie sich, es gab vor in den 80er.
Aber schon mal in der Diskussion tatsächlich auch. Ja.
Ah ja, ich habe das nicht so ganz verfolgt, aber es gab ja mal in Holland in den 80er Jahren, dass die Holländer haben jedem Künstler die Möglichkeit gegeben, jeden Monat ein Bild ins Rathaus zu bringen und dafür Geld zu kriegen. Und das ist aber zu einer Lawine geworden. Das musste man einstellen. Und das geht auch nicht. Ne? Sonst ist plötzlich jeder Künstler.
Wollen wir erstmal Frau Martin doch darauf antworten lassen?
Das ist ja sowieso eine Diskussion in der Gesellschaft, ob es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben soll. Ich muss gestehen, ich bin da nicht wirklich Fan von. Ich finde schon, dass man für Leistungen dann auch vom Staat bezahlt werden soll oder nicht vom Staat, sondern für Leistung insgesamt. Aber ich finde schon, und das ist mir wichtig, dass Künstlerinnen und Künstler besser abgesichert werden müssen für Krisenzeiten. Also jetzt jeden Monat irgendwie ein Gehalt mal automatisch rüberwachsen zu lassen vom Steuerzahler, finde ich ein bisschen schwierig. Aber ich finde schon, wir haben das in der Corona-Zeit erlebt, dass die ersten, die wirklich in ein großes schwarzes Loch gefallen sind, waren die Künstler. Die haben sich teilweise in der Tat etwas geziert, dann auch Hilfe zu holen. Aber wir haben ja die Künstlersozialkasse, wir haben ja Systeme, die aus meiner Sicht damals nicht gut funktioniert haben. Und wir haben gelernt, wir müssen das Netz enger spannen. Und da gibt es ja auch Bewegungen auf Bundesebene. Das ist ein Bundesgesetz. Wir Länder sind da sehr klar, wir Kulturminister und Minister, dass wir das noch weiter ausbauen müssen. Insofern ist mir wichtig, dass wir in Zeiten, wo es eben gar keine Verdienste gibt, wenn Krankheit eintritt, auch für die Rente. Also ich glaube, da haben wir in der Tat noch Hausaufgaben zu machen.
Wir sammeln jetzt mal Herrn Zimmermann und vielleicht zunächst Frau Capellusch. Wie sehen Sie denn die Lage der Künstlerinnen und Künstler auf dem Lande? Und was würden Sie, Frau Martin, raten, von ihr fordern?
Ja, das weiß Frau Martin. Wir sind ja im regen Austausch. Das würde hier auch fast den Rahmen sprengen, tatsächlich.
Dann sagen Sie
weil
mal ein,
wir tatsächlich, Punkte. Ich versuche es mal so ein bisschen. Ja, erstmal auf den ersten Teil der Frage: Wie geht's den Künstlern? Also tatsächlich äußerst prekäre Situationen. Sie wird nicht besser. Es ist wirklich sehr traurig, da wir wirklich jetzt in Post-Corona-Zeit sehen, beim zahlungskräftigen Publikum der Kunst und Kultur im Allgemeinen und für bildende Künstler besonders. Also es ist nicht nur das fehlende Mäzenatentum hier, sondern auch die vorbeikommenden Menschen, Touristen, die sonst hier auch mal Bilder, Skulpturen oder überhaupt Kunst gekauft haben, halten ihr Geld fest.
Darf ich Sie vielleicht nochmal fragen? Sie haben ja vor dieser Diskussionsrunde geschildert, dass tatsächlich Künstler Kunst gegen Lebensmittel tauschen.
Nee, nicht Kunst. Also tatsächlich, also wir sprachen vorhin über die Corona-Zeit, in der die Kolleginnen und Kollegen, die ich besucht habe, war, wir hatten ja das große Pech in der Kultur, dass die Kulturhäuser als erstes schlossen und als letzte wieder aufgemacht haben. Also wir hatten die längste, bitterste Zeit. Teilweise waren die Kollegen und Kolleginnen so arm, dass sie Eier gegen Äpfel getauscht haben.
Eier gegen Äpfel.
Und ja, also nicht Lebensmittelkunst, sondern das auch, das gibt's auch. Aber tatsächlich untereinander war eine große Solidarität und ich habe da wirklich sehr Trauriges erlebt und davon hat man nicht viel mitbekommen, dass der ein oder andere, die in wirklich eiskalten Häusern und Ateliers saßen, weil sie nicht mehr heizen konnten, auch wirklich existenziell bedroht waren. Und viele haben es auch tatsächlich nach der Corona-Zeit dann gelassen mit der Kunst oder mussten es aufgeben.
Und dann, und jetzt muss man eins zu Frau Martin sagen, sie hat damals wirklich appelliert an die Künstler, sich zu melden, um diese Fördermittel zu bekommen. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Allerdings, jetzt müssen diese Zahlungen zurückgezahlt werden. Das ist auch wieder ein Problem, sagen Sie.
Genau. Jetzt ist es so, dass die Kollegen und Kolleginnen, die sich damals durchgerungen haben, und das ist wirklich so, das haben wir festgestellt, deswegen war ich auch selber viel unterwegs und habe gesagt, bewerbt euch da oder beantragt da Hilfen. Da ist doch ein großer Stolz, was wir vorhin schon gehört haben, weil man eben nicht nach Almosen und nicht abhängig sein will. Deswegen ist auch eine Einzelkünstlerförderung gar nicht unbedingt das Ziel. Ja, die Kollegen, die das wahrgenommen haben und eine Corona-Hilfe beantragt haben, haben die bekommen. Und viele, sehr, sehr viele, zumindest fast alle, mit denen ich gestern auch nochmal gesprochen habe, müssen sie jetzt zurückzahlen. Beispiel bei einem Kollegen ist das Referenzjahr für die Corona, war 2019, da hat er gut verdient. Und dann kam natürlich Corona, wo er nichts so, und das Referenzjahr ist das. Er muss jetzt zurückzahlen, er und seine Frau. Und sie sagten zu mir, also wir wissen nicht, überhaupt nicht, wie wir es machen sollen. Also wir haben es ja nicht. Es ist nicht da, das Geld. Und so geht es vielen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine große Debatte, die wir da führen müssen. Gerade diese Corona-Hilfen, auch die große Problematik von mir eben kurz skizziert, diese sehr, sehr langen Schließzeiten von Galerien und Kultureinrichtungen in der Corona-Zeit ist auf jeden Fall kritisch zu nochmal zu hinterfragen, weil den Menschen Kultur dadurch regelrecht abgewöhnt wurde. Also
das ist noch mal, wäre nochmal die Aufarbeitung der Corona-Zeit. Ich würde jetzt nochmal Herrn Zimmermann bitten, auch was dazu zu sagen und dann Frau Martin darauf antworten zu lassen.
Ich will nochmal was dazu sagen, wie die, ich sag mal, wirtschaftliche Lage der bildenden Künstlerinnen und Künstler ist und warum sie einfach ein Problem ist. Ich war ja früher selbst Galerist, habe ich meine eigene Galerie in Köln gehabt und ich bin ein Fan davon, wir brauchen alle keine öffentliche Unterstützung, wenn es denn funktioniert. Ja, also wenn man durch das Verkaufen von Kunstwerken seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dann natürlich braucht man keine öffentliche Unterstützung. Aber das hat mit der Realität im Moment nichts zu tun. Wir haben ja nicht nur bei den bildenden Künstlerinnen und Künstlern ein riesiges Problem, sondern wir haben ja im Kunsthandel auch ein riesiges Problem. Das heißt, wir haben immer weniger Galerien. Es gibt diese ganzen Wege, wie Künstlerinnen und Künstler ihr Geld verdienen können, eben auch über professionelle Galerien. Das nimmt enorm ab. Und darüber müssen wir uns einfach Gedanken machen. Wenn wir als Gesellschaft sagen, es ist wichtig, dass wir diese, ich sag mal, Impulse haben, und ich glaube, es ist wichtig, dann müssen wir mal vergleichen, wie wir in anderen Bereichen damit umgehen, dass wir auch Impulse brauchen, zum Beispiel im Wissenschaftsbereich. Da sagen wir doch selbstverständlich, diese Impulse brauchen wir, und deswegen finanzieren wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und die müssen nicht am Markt selbstständig schauen, ob ihr Produkt also direkt umgesetzt werden kann, sondern die machen Grundlagenforschung, damit wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Eigentlich machen die Künstlerinnen und Künstler gar nichts anderes. Ja? Die machen auch Grundlagenforschung, damit sich eine Gesellschaft weiterentwickeln kann. Und ich glaube, wir müssen sie dann auch so behandeln, wie wir auch die Wissenschaft behandeln. Ja? Das heißt eben auch zu sagen, lasst uns als Gesellschaft es wertschätzen, dass sie eben diese Grundlagenforschung betreiben, und dann bekommen sie dafür auch eine Entlohnung. Nicht permanent, nicht immer, das müssen sie sich auch drum bewegen, aber Michael Heckert hat es ja gesagt, wir müssen mit dieser Projektitis aufhören. Ja? Also zu sagen, dass man ständig irgendein neues Projekt erfinden muss, damit man mal für eine kurze Zeit Geld bekommt. Nein, die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler ist zum Beispiel einfach, ihre Kunst zu machen. Ja, das ist gar kein neues Projekt mehr, und das endet auch nicht, sondern die machen ihr ganzes Leben lang ihre Kunst. Dafür brauchen sie eine Unterstützung, und zwar nicht, weil wir denen was Gutes tun wollen, sondern weil wir uns als Gesellschaft was Gutes tun wollen.
Frau Martin, fassen wir nochmal zusammen. Es ging um die Rückzahlung der Corona-Hilfen. Und es ging doch um so eine Art Hilfe in dieser Notsituation, in der einfach auch keine Kunst gerade groß gekauft wird tatsächlich, wo die Nachfrage eingebrochen ist.
Also das mit der Rückzahlung habe ich gerade aufgehorcht, weil das ist bei mir noch nicht angekommen. Insofern müssen wir dazu mal ins Gespräch kommen. Das sind wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Rahmenbedingungen, weil grundsätzlich ist ja diese Corona-Überbrückungshilfe, die wir damals hatten, nicht zurückzuzahlen gewesen. Insofern müssen wir uns das mal genau anschauen.
Darf ich da kurz was zu sagen, Frau Ministerin, Frau Martin? Ich habe auch diese Corona-Hilfe beantragt und auch bekommen. Und es gab den Hinweis, ich brauche das nicht zurückzahlen. Man hat mich zwar nach ein, zwei Jahren mal angeschrieben aus einem Büro, was haben Sie mit Ihrem Geld gemacht? Dann habe ich denen ein paar Fotos von Bildern geschickt. Ich hatte gemalt und dann war Ruhe. Also, geht.
Genau, das war nämlich die Voraussetzung. Wir haben das damals, das war nämlich gar nicht so einfach. Wir haben es, glaube ich, Überbrückungsstipendium nennen müssen, ja, weil es rechtlich gar nicht anders ging. Das müssen wir uns wirklich von Fall zu Fall anschauen.
Es gibt ja tatsächlich dieses Schreiben und dieses Referenzjahr. Aber ich denke, das sprengt hier so ein bisschen den Rahmen. Da werden wir auf jeden Fall ins Gespräch kommen, denn das wurde mir jetzt sehr viel berichtet.
Herr Adler fehlt noch in der Runde. Und Netzwerken kostet auch Geld. Was hätten Sie denn für konkrete Forderungen an die Landespolitik?
Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Es waren jetzt so viele Themen hier angesprochen. Also ich finde, ich würde es erstmal noch ein bisschen größer und ein bisschen grundsätzlicher machen, weil wir haben heute schon über die Herausforderungen, und die sind vor allen Dingen politischer Art, politische Bildung und so weiter gesprochen. Es steht eben viel auf dem Spiel. Und jetzt, Frau Martin hat es angesprochen, die kommunale Selbstverwaltung, ja, in den 45 Kommunen, wo ich wirklich mit meinem Team im Feuerwehrhaus, im Gemeindebüro war, den BürgermeisterInnen ist es sehr klar, dass Kunst und Kultur in jeder Form, professionell oder eben ehrenamtlich, der Kitt der Gesellschaft ist. Aber sie haben einfach das Geld nicht, um das zu fördern. Und da ist es dann eben auch problematisch, von kommunaler Selbstverwaltung zu reden, weil sie einfach nicht mehr gelebt werden kann. Wir müssen uns natürlich im großen Ganzen fragen, was nützt uns die intakte Straße und intakte Schule, wenn wir eine faschistische Regierung haben. Und wir sehen es in den USA, kann man sagen, wir haben die pflichtigen Sachen gemacht. Es gibt eine Kläranlage, wunderbar, läuft alles. Aber die Gesellschaft bricht auseinander. Der Gesellschaftsvertrag ist nicht mehr da. Und wir müssen ja hier, wenn wir jetzt hier sitzen, ja auch sagen, Herr Heckert leistet ja einen unglaublich wichtigen Beitrag. Er gibt hier einen Beitrag zu der Vielfalt. Und was ich aus den Austauschen mit den Menschen in den Dörfern weiß, Menschen entscheiden im Allgemeinen beim Blick aus ihrem Fenster, wie der Zustand des ganzen Landes ist. Leuchttürme in Großstädten spielen überhaupt keine Rolle. Wir müssen da, glaube ich, ein grundsätzliche Gespräch auch führen. Ich weiß, das ist so ein ewiges Thema mit den Freiwilligen und mit den pflichtigen Aufgaben, aber ich sehe schon, dass da was erodiert. Wenn es dann erodiert ist, dann wird es auch überhaupt keine Künstlerförderung mehr in dieser Art geben. Und ich finde, jetzt sollte man die Chance noch nutzen. Ich kann noch ein Beispiel geben, damit es ein bisschen anschaubar wird. Wir sind seit 5 Jahren in den ehrenamtlich betriebenen Heimatstuben unterwegs. Davon gibt es sehr viele hier im Landkreis. Wir haben jetzt letzten Sonntag im Museum in Straßburg eine Veranstaltung durchgeführt, wo wir mit einer Künstlerin zusammen auf Basis eines Objektes, was es dort gibt, ins Gespräch gekommen sind wo es um Flucht und Vertreibung und Grenzziehung geht, weil natürlich alles in diesen Heimatstuben in irgendeiner Form mit diesen Geschichten zu tun hat. In Straßburg sind es die Hugenotten, später andere. Und die Künstlerin ist letztendlich der Schlüssel gewesen, damit so ein Raum sich öffnete. Ja, dieser kreative Impuls, dass Menschen sich aufschließen, das können wir als Netzwerkstelle nur mit denen gemeinsam machen. Und deswegen ist da auch die Kunst- und Kulturförderung immens wichtig.
Wir werden über das Thema, auch was Rechtsextremismus auf dem Land mit der Kunst macht, noch kommen. Aber vielleicht hier nochmal kurz zum Abschluss dieser Runde Demokratie und Kultur und das Verhältnis der beiden zueinander auf dem Lande. Vielleicht erst Frau Martin, dann Herr Zimmermann.
Ich halte die Kunst und Kultur auch für eins der Bollwerke, um die Demokratie zu stärken im ländlichen Raum. Und das, was Herr Adler gerade beschrieben hat, empfinde ich genauso. Wenn eine Künstlerin in ein Museum geht und einen Dialog anbietet über Fluchterfahrungen, Grenzziehungen, ist das was völlig anderes. Das öffnet einen Raum. Auch übrigens, wenn man ein Bild, also hier stehen im Raum lauter bunte Bilder, wo man lange raufschaut und denkt, was ist das? Auch darüber kann man sich völlig unterschiedlich unterhalten, ganz verschiedene Perspektiven haben. Das ist eben der Wert von Kunst und der Wert vom Dialog über Kunst. Wenn ich nach Straßburg gehe und eine Debatte anbiete über Fluchterfahrung und Grenzziehung, das wird ganz zugespitzt und politisch schwierig werden. Man kann das machen und ich mache das auch. Aber es ist eine ganz andere Möglichkeit, was die Kunst da bietet, um so einen Raum zu eröffnen. Insofern Demokratie und Kunst und Kultur gehört zusammen. Und ich würde auch sagen, die Politik braucht genau diese Räume. Und auch wir Politikerinnen und Politiker müssen natürlich diesen Dialog anbieten. Aber gemeinsam wird's was.
Herr Zimmermann.
Ich würde ganz gerne einfach, weil ich alles das unterstützen kann, was Bettina Martin gerade gesagt hat, nochmal auf einen Punkt gehen, der mir dabei aber sehr, sehr wichtig ist, weil auch dieser Begriff jetzt wieder gefallen ist. Das ist so ein Totschlagsargument, was wir im Moment erleben. Das ist, der Kultur oder Kulturfinanzierung ist eine freiwillige Aufgabe der Kommunen und sie müssen im Moment die Pflichtaufgaben leisten. Ich halte das für einen der ganz großen Irrtümer, die wir in der Debatte haben. Ja, es ist richtig, es gibt Pflichtaufgaben, das macht entweder das Land oder der Bund, sagt den Kommunen, ihr müsst dieses oder jenes finanzieren. Aber wenn wir das mal zu Ende denken und wir irgendwann nur noch die Pflichtaufgaben haben, die die Kommunen machen, dann brauche ich auch keine kommunale Selbstverwaltung mehr, weil dann brauche ich auch kein Gemeindeparlament mehr, dann brauche ich nur eine kleine Verwaltung, die das dann abarbeitet. Also wenn wir sagen, dass der Kern der Demokratie die Kommune ist und die kommunale Selbstverwaltung ist, das ist etwas, was uns auch letztendlich vor Extremismus, glaube ich, schützen kann, dann heißt es, dass die Kommunen gerade die freiwilligen Aufgaben zu erfüllen haben. Nämlich, das sind nämlich die einzigen Aufgaben, wo sie auch gestalten können. Und deswegen ist die Kultur eines der wichtigsten Punkte, die in den kommunalen Entscheidungen eine Rolle spielen müssen. Und dass die Leute, die ständig sagen, nein, ihr müsst erst eure Pflichtaufgaben machen, ja, und ihr könnt euch die freiwilligen Aufgaben deswegen nicht mehr leisten, die legen wirklich die Hand an die Demokratie an, weil das ist das Ende von kommunaler Selbstverwaltung. Und deswegen würde ich wirklich bitten, wir müssen dagegen dieses falsche Denken ankämpfen, ja, weil die freiwillige Aufgabe, das ist das Positive in der Kommune.
Und was auch, glaube ich, den Nachwuchs in der Kommunalpolitik wieder stärker befördern würde, weil ich sage mal so, die Kommunalpolitiker haben ja doch keine Lust, nur pflichtige Aufgaben zu erfüllen. Und so entsprechend ist das Klientel.
Wie gesagt, wir kommen nochmal zu dem Thema zurück. Natürlich ist jetzt Frau Martin nochmal direkt angesprochen, deshalb erteile ich jetzt nochmal kurz das Wort und dann machen wir erstmal eine kurze Pause.
Ja, weil es ein bisschen anders ist, glaube ich, in der Realität. Die Realität ist, dass wir wirklich klamme Kassen haben, sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landesebene. Und alles, was freiwillige Leistungen sind, da kann man den Kommunen gar keinen Vorwurf machen, können die sich schlicht nicht mehr leisten. Und deswegen bin ich dafür, zu sagen, Kunst und Kultur darf keine freiwillige Leistung bleiben. Wir müssen das zur Pflichtaufgabe machen. Das ist wirklich ein dickes Brett. Da sagen natürlich die Kommunen im Moment, ja, jetzt kommt ihr, wo wir pleite sind, auf Deutsch gesagt, und jetzt müssen wir auch noch Kultur obendrauf als Pflichtaufgabe kriegen. Aber ich bin da fest von überzeugt, Kultur darf nicht länger freiwillige Aufgabe bleiben, weil ich habe vollstes Verständnis für diejenigen, die eine Kommune zu finanzieren haben, dass sie erstmal das machen, was sie pflichtig haben, weil es einfach gesetzlich vorgeschrieben ist. Deswegen ist es ein Problem, dass es keine Pflichtaufgabe ist, die Kultur.
Jetzt atmen wir aber mal kurz durch und hören Musik, und zwar aus Stralsund. Der Gitarrist Andreas Watzlawick ist hier und er wird uns jetzt erstmal einen spielen. Danke. Herzlichen Dank. Und wir machen mit unserer Runde weiter. Lassen wir jetzt kurz die Politik beiseite, auch nicht wirklich, aber wir gehen mal auf die Seite und Herrn Eckert würde ich gerne fragen. Also ich habe sehr interessiert, wie gesagt, diese Ausgabe von Politik und Kultur gelesen, des Deutschen Kulturrats, wo es ja Artikel auch mehrerer Künstler gab, die gesagt haben, was ist für uns auf dem Lande wichtig. Da waren Antworten unter anderem schnelles Internet und ÖPNV. So, also wie wichtig ist für Sie das Netz hier?
Das Netz ist sehr wichtig. Als wir hierher zogen, hatten wir Internet und so weiter, aber mit extrem langsamen Geschwindigkeiten. Das führte auch dazu, dass wir bei Telefonaten mit dem Handy manchmal unterbrochen wurden. Jetzt haben wir Glasfaser. Und das ist natürlich wesentlich besser. Also ich bin da ja auch, bin doch so ein Computerfreak und ich finde Netz, das Internet wichtig.
Aber verkaufen Sie denn auch Ihre Bilder über das Internet?
Nein, also ich habe zwar eine Webseite, aber man verkauft eigentlich über Webseiten keine Kunst. Man findet vielleicht einen Interessenten und der wird dann eingeladen. Das ist mir tatsächlich passiert. Die Atmosphäre in einem Atelier ist einfach schöner, wenn man die Bilder leibhaftig sieht und mit einem Glas Wein darüber diskutiert und dann das Ding verkauft. Leider ist nach dem Wein immer, hat sich der Käufer zurückgezogen und hat gesagt, wir machen das doch nicht. Und so ist das halt im einem Künstlerleben dann auch.
Dann vielleicht doch eher auf Apfelschorle umsteigen, würde ich fast sagen. Aber
werde ich mir mal überlegen, ist ein Tipp.
Frau Capello, wie sehen Sie das? Wie wichtig ist das Netz für die Künstler in Mecklenburg-Vorpommern? Und was hat es mit der ÖPNV-Anbindung auf sich? Weil die meisten Kommentare, die ich dazu gelesen habe, die haben gesagt, ja, wir wollen hier Bus und Bahn vor der Haustür. Die haben aber selbst auch ein Auto. Also warum ist das trotzdem so wichtig für Künstlerinnen und Künstler?
Ja, weil das haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt, das A und O im ländlichen Raum ist wirklich Vernetzung. Man muss Netze spinnen Und das Netze spinnen auf dem Land heißt, man muss viel fahren. Man muss bestenfalls das eigene Auto haben. Das heißt natürlich, man muss erstens mal das Geld für ein eigenes Auto haben und zweitens, man darf nicht alt werden, weil man ja fahren muss. ÖPNV ist da absolut die Lösung und ein gut ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr ist im Grunde der Schlüssel zu einer guten Vernetzung. Nicht nur wegen der Nachhaltigkeit, auch tatsächlich, weil man auch im Alter, vielleicht ohne Auto oder auch weil man keins möchte oder weil man es sich nicht leisten kann, gut vernetzt bleiben muss und wegkommen muss. Und also das ist ein Riesenproblem und gerade hier in MV, ich bin ja selber viel unterwegs hier in unserem Flächenland und meistens mit dem Auto, weil ich einfach abends, also auch das, was ich vielleicht tagsüber erreiche, da komme ich abends auf jeden Fall nicht mehr weg. Das führt natürlich auch zu einer Ungerechtigkeit, also die sich die Landbevölkerung auch ausgesetzt sieht.
Ja, ich habe gar kein Auto. Ich fahre tatsächlich nur mit Bus und Bahn und mein Rücken kann da ein Liedchen von singen. Und bei den jetzigen Streckensperrungen ist das wirklich kein Spaß, auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht gerade. Aber Herr Adler, wie gesagt, gibt es noch andere Sachen außer ÖPNV und Internet, schnelles Internet, die wichtig sind für Künstler hier auf dem Land?
Naja, also Gelegenheiten, wo man sich wirklich treffen und austauschen kann, was ja meistens damit verbunden ist, dass man irgendwo hinfährt und der persönliche Austausch, also ob im Atelier oder an anderen Orten, ist unersetzbar. Das wissen wir ja auch aus unserer Arbeit. Wir arbeiten ja eng mit dem Kulturland MV zusammen, die in Rostock ja ganz tolle Arbeit leisten, aber die sagen ja auch selbst, wenn man nicht vor Ort mit den Menschen spricht und da nicht wirklich in den Austausch geht, und das gilt für alle, die Kunst und Kultur machen, dann funktioniert das nicht. Das ist auch ein Akt der Wertschätzung, das muss man ja auch sagen, zu Menschen hingehen. Ja, das funktioniert beim Staubsaugerverkaufen wie bei allen anderen Dingen auch. Das ist eine Wertschätzung, die man Menschen entgegenbringt. Aber eben dann viele Menschen zusammenzubringen an Orten, in Veranstaltungen, ist schon ein enorm wichtiger Punkt. Ja.
Herr Zimmermann, Menschen zusammenbringen ist das eine. Man muss sich ja auch überlegen, tatsächlich gerade wenn es mit dem Verkauf von Kunst im Moment so schlecht steht, wie schafft man wieder einen Markt? Wie schafft man Verkäufer ran aufs Land? Kennen Sie da Möglichkeiten auch aus anderen Bundesländern vielleicht, wo es läuft?
Erstmal glaube ich, das ist einfach der wichtige Punkt, warum man alle Kommunikationsmöglichkeiten nutzen muss. Deswegen ist natürlich das Internet als, ich sag mal, Plattform, was gibt es überhaupt, wichtig, ja? Der öffentliche Nahverkehr. Ich glaube einfach, das ist schon, also es geht nicht nur um die Frage, ob die Künstlerinnen und Künstler sich untereinander treffen können, sondern es geht ja darum, wie kommen potenzielle Sammler dahin? Wie kommen Kritikerinnen und Kritiker dahin? Wie werden die Medien auf das aufmerksam, was die Künstlerinnen und die Künstler schaffen? Und ich glaube einfach, das ist ja ein permanenter Austausch, der auch nicht nur einmal funktionieren darf, sondern der muss permanent funktionieren. Das Geheimnis ist immer, diese verschiedenen Kontaktmöglichkeiten offen zu halten. Und ich glaube, das ist im Moment der Nachteil noch auf dem Land, weil diese verschiedenen Kontaktmöglichkeiten nicht so weit ausgebaut sind, wie sie eben in der Stadt sind. Da kann ich durch Zufall auf der Vernissage X im Museum Y oder bei dem Kollegen Z, kann ich eben schneller nochmal jemanden treffen. Und wenn man das verbessern will, dann glaube ich, geht es genau darum, dieses Konglomerat an Möglichkeiten eben zu verbessern, Orte zu schaffen, einzuladen, aber eben auch potenzielle Sammlerinnen und Sammler einzuladen, mal hier in der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern zu gucken, was man da vielleicht noch heben kann. Ja? Also ich glaube, es muss ja auch so eine, ich sag mal, auch Infrastruktur des Kunsthandels letztendlich entstehen, damit auch die Kulturschaffenden sagen können, es geht ja nicht nur um das Geld, was man damit verdient. Also auch meine Erfahrungen, die ich als Kunsthändler gehabt habe, man bekommt als Künstler, auch als Galerist, ganz schnell ein Schulterklopfen von Leuten, die sagen, oh, boah, machst du eine tolle Arbeit, ja, ganz tolle Arbeit und super Bilder, die ich gesehen habe. Für mich ist das sehr schnöde immer gewesen. Ich glaube den Leuten erst, wenn sie auch bereit sind, das Bild dann zu kaufen. Dass das wirklich so toll ist. Genau. Das ist nämlich nicht so einfach, weil die sagen alle, eine tolle Arbeit, was du machst, ist ganz super. Aber wenn es dann um das geht, von dem sich der Mensch am wenigsten gerne trennt, nämlich von seinem Geld, ja, dann wird es eben schwierig. Und da merke ich aber erst, ja, mein
der oder sie das wirklich ernst? Und das muss doch das Ziel sein. Also wenn wir sagen, es muss auch ökonomisch funktionieren, dann geht es auch darum, dass es wirklich zu ganz realen Verkäufen kommt.
Ja, Frau Martin, Mecklenburg-Vorpommern hat ja eigentlich einen Vorteil, das ist der Tourismus. Wir sind Tourismusland Nummer eins. Das könnte ja potenzielle Käufer ins Land spülen, sage ich mal. Aber wir hören, im Moment funktioniert es nicht so richtig. Wir haben verschiedene Sachen gehört, also der ÖPNV wurde da angesprochen, schwere Erreichbarkeit. Was könnte das Land vielleicht noch Kreatives machen, um Künstler und Käufer zusammenzubringen? Haben Sie da eine Idee?
Ja, vielleicht erstmal zum ÖPNV. Das ist ein Problem im ländlichen Raum. Ich glaube nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesregierung hat jetzt, was ich wirklich ein tolles Projekt finde, die Rufbusse eingerichtet in ganz vielen Regionen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die hier schon fahren, die Rufbusse. Und das finde ich schon mal wirklich einen guten Punkt. Ein anderer Punkt ist Tourismus. Wir sind gerade dabei zu diskutieren innerhalb der Landesregierung ein neues Tourismuskonzept. Und ich poche wirklich darauf, dass die Kulturpolitik damit mit an den Tisch kommt. Weil ich glaube, und wir haben eine Studie gemacht, vor anderthalb Jahren waren es etwa, wo wir mal abgefragt haben, warum kommen eigentlich Leute nach Mecklenburg-Vorpommern? Und es ist ein ganz großer Teil, der sagt, wir kommen nicht nur, natürlich auch wegen der Ostsee oder wegen der tollen Seen, aber auch, weil es hier tolle Kultur gibt. Ich sage nur Festspiele MV, großartige Konzerte, die hier laufen in allen Ecken und Enden dieser Region. Und insofern, das ist wirklich, glaube ich, ein Pfund, was wir noch besser heben müssen, wo ich auch finde, da haben wir noch Luft nach oben, Tourismus besser zu verknüpfen mit dem Kulturangebot, was wir wirklich in allen Sparten in diesem Land in hervorragender Weise haben. Und ein kleiner Werbeblock, ich bin ja ursprünglich aus Berlin. Also ich kenne auch die große Berliner Kulturmetropole. Da kommen Leute nach Mecklenburg-Vorpommern, gehen in ein Konzert oder in eine Galerie und sind schier baff, was für eine hohe Qualität hier auch ist an Kulturangebot. Und das überrascht immer wieder und diese Überraschung darf es gar nicht mehr geben, sondern wir müssen noch besser dafür werben.
Ja, da muss ich nochmal Salz in die Wunde streuen. Also per Bahn kommen die wahrscheinlich im Moment nicht so nach Mecklenburg-Vorpommern.
Da ist aber der Bund dran.
Ja, die Bahn hat uns ja erfolgreich weitgehend abgeschnitten vom Rest der Welt. Trotzdem nochmal zusätzliche Ideen. Ich spinne jetzt mal rum. Es gibt ja eine Leistungsschau immer des BBK, aber warum gibt es eigentlich keine Landesgalerie? Alle 2-3 Jahre oder sowas. Eine Biennale der Kunst in Mecklenburg-Vorpommern, die Sie ganz groß rausbringen.
Die gibt's.
Na wo?
Wir kaufen ja auch Kultur an von Zeitgenössischen und dazu gibt es große Ausstellungen. Das sind große, tolle Ausstellungen in wirklich repräsentativen Orten, wo die Leute auch hinkommen.
Ja, ja, aber ich meine jetzt das eher als Marktplatz tatsächlich.
Verkaufsausstellung, meinen Sie?
Eine große Galerie veranstaltet. Eine richtige, ich spinne jetzt.
Herr Bräuner, das ist toll, darf ich zwischen. Ja. Nee, tatsächlich, eine flächendeckende Galerieförderung in MV, das wäre eine Lösung. Ich spreche ja für die bildende Kunst und die bildende Kunst setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen. Das ist einmal der Werkbereich und der Wirkbereich. Der Werkbereich, in dem sitzen wir hier, das ist das Atelier. Und dann hat sie den Wirkbereich und das ist eben Außenwirken, Galerien. Und da ist MV so arm dran und wirklich so traurig bestückt. Und die Galerien, die es eben versuchen, können sich nicht halten. Und was ich vorhin schon beschrieben habe, jetzt nach Corona haben viele geschlossen, die es versucht haben, gerade Produzentengalerien auch, also wo es KünstlerInnen dann selbst versuchen. Das, eine flächendeckende Galerieförderung wäre toll. Und nochmal ein kleines Beispiel aus Bayern. Dort gibt es das mobile Atelier, gefördert von Bayern. Das ist eine ganz tolle Sache, die der BBK da macht. Also da geht man in den ländlichen Raum und es wird Leerstand gesucht, wo dann man sich bewerben kann und dann gibt es dafür Gelder und dann kommt dann Künstler hin und arbeitet in dem Ort und das ist großartig, was da an Dialog und an Kultur und Partizipation passiert. Also es gibt eine Menge an tollen Beispielen. Ja, sowas wie eine große Biennale und so weiter, das wäre schon super toll.
Also meine Idee ist doch nicht so wahnsinnig und verrückt, wie es zunächst.
Nein, absolut wichtig, denn das ist ja genau das. Also nur so kann sich ja der Künstler auch wirklich, also das, wo die Reise hingehen soll, dass wir am Ende unsere Bilder auch verkaufen. Das geht natürlich nur mit einem Markt, der da ist. Und wenn der Markt oder der Marktplatz gar nicht existiert, und das ist hier so in unserem Land, dann haben wir es schwer.
Meine Idee war ja eigentlich auch nur wirklich quer zu denken, nicht im Sinne von Querdenker, sondern neue Wege zu beschreiten. Wäre sowas denn eine Möglichkeit?
Ehrlich gesagt, finde ich, wir haben jetzt gerade auch mal die Möglichkeit, an die Menschen zu appellieren, weil am Ende geht es auch um die Menschen, die die Kunst kaufen müssen. Wir können noch so viel anbieten, wenn es keiner kauft, dann war auch ein Problem. Insofern glaube ich auch, müssen wir noch vielleicht stärker werben. Da geht es vielleicht auch schon bei der Bildungspolitik los. Es gibt ein wunderbares Projekt, was wir fördern, Künstlerinnen und Künstler in die Schulen zu schicken, um mit denen über Kunst zu sprechen, aber auch Kunst zu machen. Ja, Leute früh ranführen an Kunst. Aber ich glaube, wir brauchen in der Tat auch diesen Markt und vielleicht einen Appell an die Menschen, die uns vielleicht gerade auch zuhören, zu sagen, interessiert euch für Kunst, man kann die auch kaufen, man kann auch in eine Galerie reingehen. Das ist nämlich auch eine Schwellenangst teilweise. Ja, ich finde eine Galerieförderung, das ist wie gesagt eine Förderung, die im Moment ich gar nicht rechtlich machen darf. Ich kann es nicht machen, aber ich finde trotzdem, es ist ein Punkt, weil die Künstlerinnen und Künstler mir natürlich am Herzen liegen, den ich gern nochmal mitnehme, auch mit dem Wirtschaftsminister bespreche, weil in der Tat, da haben wir nicht genug, das stimmt.
Herr Zimmermann, gibt es in Deutschland noch andere Ideen, wie man die Leute noch näher rankriegen kann, vor allen Dingen auch kaufkräftige Kunden an den Künstler?
Ich glaube, wir müssen erstmal davon wegkommen, dass das Kunstkaufen irgendwas Elitäres wäre, wofür man sich eigentlich in der Öffentlichkeit schämen muss. Ja, sondern ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich müsste jeder und jede, die sich das leisten könnte, stolz sagen, ich habe mir hier ein Original Heckert gekauft. Und das, glaube ich, das fehlt schon ein bisschen. Also wir haben ja schon so etwas wie auch eine gewisse Neidkultur in unserem Land. Und wenn dann jemand Kunst kauft, dann kann er damit gar nicht so brillieren, wie er zum Beispiel mit anderen Sachen brillieren kann. Ich finde, das sollten wir aber befördern und sagen, nein, da kannst du sinnvoll dein Geld ausgeben. Du machst nicht nur was Gutes, sondern du hast auch für dich etwas wirklich Wichtiges gemacht. So. Und ich glaube, wir sollten auch schauen, dass wir auch die Menschen zum Beispiel in den Industrie- und Handelskammern, dass wir die in den Unternehmen, die es ja in Mecklenburg-Vorpommern in großer Zahl gibt. Ich denke mal an die Universitäten nicht, weil ich denke, das Führungspersonal in diesen Strukturen, ich finde, es gehört einfach dazu, in einer gewissen Einkommenssituation, dass ich auch Kunst kaufe. Ja? Und ich finde, es müsste man die Frage stellen, was, du hast keine Kunst gekauft? Ja? Bist du eigentlich richtig in diesem Job, den du da hast? Ne?
Ja, eigentlich sollte man vielleicht den Unternehmer im Land einen Brief schicken, warum sind Sie kein Mäzen? Ne? Das gute alte Mäzen.
Wir müssen das mal ein bisschen trennen von diesem Mäzen, weil ja, dieser Mäzen ist wirklich, das ist Mäzen ist der, der dann wirklich sein, weil er viel Geld hat, das also irgendwo gibt und dann irgendwas besonders Gutes macht. Nein, ich meine, wir schauen uns bitte mal an, was der Mensch so täglich für Sachen ausgibt, die er eigentlich ganz schön findet. Es ist ja nicht so, als würden wir nur sparsam durch die Welt gehen, was wir im Urlaub ausgeben, was wir für unser Auto ausgeben. Und es geht nur darum, dass man eben sagt, und ich bin auch bereit, das zum Beispiel für ein Kunstwerk auszugeben. Ja, da bin ich kein Mäzen, sondern ich habe einfach nur etwas Gutes für mich.
Also ich finde, das ist viel verlangt von den Deutschen. Sie wissen ja, die Italiener geben, glaube ich, 2/3 für ihr Essen und die Inneneinrichtung aus und das gute Leben. Bei den Deutschen ist es eher andersrum. Aber nochmal eine andere Idee, Herr Adler. Was ist denn eigentlich mit, wir haben ein virtuelles Landesmuseum. Das ist auch sehr schön gemacht und das ist sehr niedrigschwellig. Warum gibt es keine virtuelle Landesgalerie, wo Künstler ihre Angebote reinstellen können?
Gute Frage. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt eher in eine andere Stoßrichtung gehen, denn wir haben eine sehr digitalisierte Welt und ich finde, da bekommt ja Kunst wieder einen ganz neuen Stellenwert als wirklich originäres Einzelstück, was man zu Hause hängen hat, was real ist, was es nur einmal gibt. Und ich finde, da ist ganz wichtig, kulturelle Bildung voranzutreiben. Also, dass man einfach eine grundsätzliche Wertschätzung dafür hat. Also ich kenne auf jeden Fall viele Menschen, wo ich dann zu Hause sehe, dass sie großformatig ihre Urlaubsbilder an die Wand hängen. Ich denke mir dann so, okay, da gibt es aber jetzt auch Leute, die können besser fotografieren. Warum tun sie das nicht? Ne? Also warum sagen sie jetzt, dass ich kaufe mir jetzt eine professionelle Fotografie, ist jetzt auch nicht wahnsinnig teuer, jetzt im Gegensatz zu einem 3x4 Ölgemälde. Aber dass das so eine grundsätzliche Wertschätzung von Kunst und Kultur gibt, weil sie eben nicht virtuell ist, wie alles andere, was wir sonst so machen. Wir sitzen im WebEx, im Zoom-Meeting, wir telefonieren, wir haben es ja gerade gehabt, das Internet ist wichtig. Aber wenn alles nur noch dort stattfindet, das kennen wir auch aus Corona-Zeiten, ist es ziemlich öde, ja. Und deswegen würde ich schon eher präferieren, da jetzt bei der kulturellen Bildung, wir schaffen ja damit das Publikum der Zukunft, für das echte Kunstwerk zu begeistern, sodass man dann sagt, und im Übrigen auch noch das Auto, was vielleicht nicht nur der Mobilität, sondern auch dem Status dient, kann ja 10.000 Euro weniger kosten und das schmeißt man sowieso in 10 Jahren weg. Das Kunstwerk hat man im Zweifelsfall ein ganzes Leben und vererbt es sogar noch.
So, ich nehme die alle entsetzten Blicke hier auf. Mich ist mir auch völlig schnuppe, ehrlich gesagt, weil es im angelsächsischen Raum solche Projekte gibt. Vielleicht ist das ja auch typisch deutsch, Frau Kapelusch. Ist sowas wie eine virtuelle Verkaufsgalerie für Sie denkbar oder ist das des Teufels?
Virtuelle Verkaufsgalerien gibt es ja jede Menge und der Kollege Heckert hat das ja schon vorhin so ein bisschen versucht darzustellen. Es bleibt eben die zweidimensionale virtuelle Welt. Man sitzt eben vor dem Rechner und guckt sich da was an und das ist in keinster Weise vergleichbar mit einem Original, mit dem Genuss eines Originales und mit einem Galerie- oder Museumsbesuch. Natürlich gibt es das und in Teilen funktioniert es ja auch und es gibt das, da kommen wir zu dem ganz großen Thema KI, was wir jetzt hier nicht auch noch mit abarbeiten können. Aber das gehört auf jeden Fall dann auch zusammen. Also ist möglich und es funktioniert auch und es gibt auch Kolleginnen, die da sehr erfolgreich verkaufen, aber es sollte nicht die Zukunft sein.
Die Begeisterung hält sich in engen Grenzen. Herr Heckert, was können denn Sie als Künstler noch mehr tun als bisher, um an Kunden und an begeisterte Kunstfreunde ranzukommen?
Ja, das ist schwierig. Ich bin ja seit über 40 Jahren freiberuflich dran und habe da Höhen und Tiefen erlebt. Das Beste ist, man macht gute Kunst. Wenn die Strukturen da wären, wenn diese Museen da wären, wir haben ja hier auch in Greifswald ein tolles Museum, da wird zwar immer nur Caspar David Friedrich ausgestellt, den ich übrigens schätze, aber ich hätte gerne auch mal einen Baselitz da gesehen oder einen Richter in dieser Gegend. Die Menschen müssen auch von der Kunst begeistert sein. Dann kommt einer auch von weit her, ja, und sagt, Mensch, das ist ein tolles Bild. Der Funke muss überspringen. Und dazu braucht es gute Kunst. Zu sagen, ein öffentliches Museum sozusagen zu bauen und Verkaufsausstellungen zu machen, da muss man irgendwie noch anders ran an die Menschen. Die müssen spüren, oh, das will ich unbedingt haben, dieses Bild. Und nicht nur, weil der Gerhard Richter heißt und das Bild in einem Jahr verdoppelt an Preis ist, sondern das muss den Menschen auch berühren. Er muss sich irgendwie damit identifizieren mit dem Bild. Das ist ganz schwierig.
Okay, das lässt uns jetzt ein bisschen ratlos zurück, die Runde. Eine Kunstbiennale oder Triennale vielleicht, auf keinen Fall eine virtuelle Landesgalerie zum Verkaufen. So viel nehmen wir mit. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause, wieder mit Andreas Watzlawick und Musik. Potsdamer Weg. Ganz herzlichen Dank. Und die Musik passt wunderbar hier ins Atelier von Michael Heckert in Rappenhagen, wo wir uns immer noch befinden. Und ja, Herr Zimmermann hatte, glaube ich, eigentlich auch noch eine Idee vorhin vor der Musik, wie man vielleicht doch noch die Situation, ich sag mal so, die Verkaufssituation oder die Künstler-Kundensituation oder die Künstler-Besuchersituation verbessern kann?
Ich wollte eigentlich Ihnen widersprechen, weil Sie so melancholisch gesagt haben, ja, es gibt ja hier gar keine Ideen. Ich finde, dass hier eine ganze Reihe von sehr konkreten Ideen vorgeschlagen worden sind. Ich glaube auch, was wichtig ist, dass man sich einfach bewusst macht. Also eine Künstlerin, ein Künstler, die sind kleine Unternehmer. Die unternehmen sich selbst, die sind selbstständig. Das heißt, die müssen natürlich, wenn sie keine dauerhafte Förderung erhalten können, müssen sie sich am Markt behaupten. Das ist einfach der Punkt. Ich glaube, das muss man sich bewusst machen. Und das muss man sich gerade auch auf dem Land bewusst machen. Ja, das heißt, wir reden hier nicht von Ehrenamt, wir reden nicht von Mäzenatentum, sondern wir reden hier davon, dass Leute in der Regel einen Beruf studiert haben, ja, das sind die meisten sind Akademikerinnen, Akademiker, ja, und sich einer bestimmten Idee verschrieben haben und unter dem Strich müssen sie mit dem Verkaufen dieser Werke ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und ich finde, das ist aber, fand ich, sehr gut klar geworden, weil das, glaube ich, genau diese Normalität ist, die wir auf dem Land brauchen. Ja, ich glaube, es hilft nichts, wenn dann da gesprochen wird, ja, aber wir haben da viele ehrenamtliche Strukturen. Die sind wichtig für Netzwerkbildung, also überhaupt keine Frage. Aber nachher geht es, und das erlauben Sie mir, dass das ein alter Kunsthändler sagt, ganz schnöde darum, verkaufe ich etwas oder verkaufe ich nichts? Das ist auch auf dem Land die zentrale Frage und die muss beantwortet werden. Und das, fand ich, ist hier ganz schön klar geworden.
Das fand ich eben nicht. Also mir fehlen noch die konkreten Ideen. Das, was Sie gesagt haben, ist für mich völlig unstrittig. Meine Aussage bezog sich ja auch auf den Schluss von Herrn Heckert, wo er sagte, er hätte noch nicht die ganz große Idee, wie man ganz konkret diese Kunst erlebbar machen könnte. Ist Ihnen die eingefallen jetzt?
Ja, darf ich das kurz noch ergänzen? Ich habe dennoch das große Glück, hier in Greifswald einen Galeristen gefunden zu haben, der auch übrigens im Publikum sitzt, Herr Peter Konscharke.
Hallo, herzlichen Gruß.
Mit der STP-Galerie, in der ich auch gerade eine Ausstellung habe. Also ich bin empfohlen worden und man hat mich angenommen. Also das ist auch schon ein Glücksfall.
Wunderbar, da sollten sich dann noch mehr Beispiele dran nehmen. Frau Martin wird ganz unruhig. Ja?
Weil ich nämlich auch noch eine Idee hatte, zusammen mit dem BBK, zusammen, die wir auch umgesetzt haben, weil es ja nicht alles schlecht. Im Gegenteil, wir haben uns zusammen eingesetzt für Mindesthonorare für Künstlerinnen und Künstler. Und zwar auch bundesweit. Und wir waren in Mecklenburg-Vorpommern die Ersten, die es umgesetzt haben in der bildenden Kunst. Weil was ja auch nicht passieren darf, und das passiert, glaube ich, Künstlerinnen und Künstlern sehr oft, das machst du doch gern, für einen Groschen kriegst du dann irgendwie, bring doch mal dein Bild vorbei oder spiel doch mal Gitarre oder so, wie wir hier gerade genießen durften. Aber dass das natürlich Arbeit ist und dass die auch fair und gerecht honoriert werden muss, das ist ein politisches Statement, was wir untermauert haben, indem wir gesagt haben, wir führen Mindesthonorare ein. Das ist auch nicht ganz unumstritten, weil das natürlich auch heißt, wenn man nicht gleichzeitig auch immer viel mehr Geld in die Galerien gibt oder für die Ausstellung zur Verfügung steht, ist das natürlich dann auch teurer. Nur wir müssen aufhören, damit auch die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern sozusagen auszubeuten. Das ist, was Politik machen kann, nämlich zu sagen, wir brauchen faire Mindesthonorare, wie gesagt, ein freier Auftritt, nur weil das ist ja ganz schön, dann kannst du ja ein paar Kontakte machen. So geht es eben nicht. Das haben wir auf den Weg gebracht und das wurde auch bundesweit anerkannt und ich glaube auch sehr respektiert.
Erstmal direkt Frau Kapellisch dazu, weil es ja um die Zusammenarbeit geht.
Ja, tatsächlich. Da haben wir eine gute Zusammenarbeit hinbekommen und waren auch wirklich die Ersten in Deutschland, in dem sich die Landesregierung auch verpflichtet hat, nach diesem Leitfaden, den wir entwickelt haben, Ausstellungshonorare zu zahlen. Das ist erstmal großartig, weil wir da auch Unterstützung haben in diesem Prämissenwechsel. Leider, und das ist wiederum die dunkle Seite dieser Sache, sind die Ressourcen, also das Budget dafür viel zu klein. Viele Kunstvereine und so weiter haben uns dann zurückgespiegelt, okay, das schaffen wir nicht. Also wenn wir das nicht von oben irgendwie kriegen, können wir das nicht auszahlen und stellen dann lieber tote Künstler aus. Das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Baustein, die Ausstellungshonorare. Vor allen Dingen eben in Häusern und das ist ja auch ausschließlich für Ausstellungen der öffentlichen Hand und eigentlich ein Skandal, dass es erst jetzt so weit gekommen ist, dass es erste Ausstellungshonorare gibt.
Ja, aber sagen wir, wo bleibt das Positive?
Ja, es ist eine tolle Sache, aber wie gesagt, da muss viel, viel, viel mehr in den Topf hinein, damit es auch wirklich funktioniert. Weil ja,
ich denke auch, dieses Motto des Tages ist ja nicht, es ist alles schlecht, sondern wie kann es noch besser werden? Mhm. Aber Herr Zimmermann hatte dazu schon gesagt, es ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also erstmal, wir haben ja eben auch über das große Problem Corona gesprochen. Das gehört zu den wenigen Sachen, wo richtig etwas daraus gelernt wurde. Und ich finde das wichtig, dass Mecklenburg-Vorpommern dort Vorreiter ist. Ausstellungshonorare, ich meine, das ist ja eine Gerechtigkeitslücke. Seit eigentlich immer muss ich das vorstellen. Jeder, der beteiligt ist, wenn eine Ausstellung aufgebaut wird, wird richtigerweise in unserem kapitalistischen System dafür entlohnt. Außer die Hauptperson, nämlich die Künstlerin oder der Künstler nicht so. Und wenn diese Lücke geschlossen wird, dann glaube ich, ist ein wirklich großer Schritt gemacht zu diesem Selbstverständnis, was ich eben gesagt habe. Also Künstlerinnen und Künstler normal als Marktteilnehmer zu behandeln. Natürlich müssen wir jetzt alle gemeinsam darum ringen, dass sich das erhöht. Aber ich finde es auch wichtig, und die Länder haben ja die Kulturverantwortung in Deutschland und deswegen haben sie auch die Vorbildverantwortung. Also quasi zu sagen, also wir machen auch etwas, was wir wollen, dass zum Beispiel der Bund das dann auch übernimmt, aber dass auch die Privaten das dann übernehmen. Und das finde ich deshalb ein wichtiges Signal. Und ich finde auch, dass wir da einfach mal sagen sollten, gibt es auch was Gutes.
Haben wir hiermit getan. Kommen wir noch mal zu dem Bereich Politik. Den hatten wir vorhin ja noch nicht wirklich abgeschlossen. Und da gehen wir mal jetzt ja noch mal auf den Punkt Demokratie und Kunst auf dem Land. Fangen aber erstmal damit an, wie leben denn die Künstler mit dem zunehmenden Rechtsextremismus auf dem Land? Und das muss man leider auch in Mecklenburg-Vorpommern feststellen, dass die Rechtsextremisten sich auch wieder deutlicher und offener zeigen in vielen Regionen. Herr Adler, was sagen denn die Leute, mit denen Sie netzwerken oder mit denen Sie in Kontakt stehen? Ist das ein Thema?
Naja, das ist eben bei uns vielleicht nicht das Thema, was so vordergründig da ist, weil wir ja zwar über Kunst und Kultur reden, aber wir haben ja da auch Kontakt bei unseren Projekten mit dem Staatsschutz und mit diesen mobilen Einheiten, die dann immer sagen, wenn ihr da Kunst und Kultur drüber stehen habt, dann wird euch niemand irgendwie stören und dann wird niemand die Projekte stören. Es wird immer nur problematisch, wenn man wirklich drüber schreibt, politische Bildung und so weiter. Ja, dann gerät das eben in das Visier, ja, solcher Kräfte. Glücklicherweise, muss ich sagen, haben wir nur ganz am Rande ein paar unangenehme Erfahrungen mit unseren Projekten gemacht, wo die Leute überhaupt gekommen sind. Ne? Ich finde aber ein viel, viel größeres Problem ist ja die, keine Ahnung, wenn ich die Wahlergebnisse anschaue, im Prinzip die Unterstützung, flächendeckende Unterstützung von Menschen, mit denen man eigentlich ganz normales Verhältnis hat, von im Prinzip rechtsextremen politischen Meinungen. Sie kennen alle die Partei, die ich meine. Das finde ich viel erschreckender. Ja, das ist, es gibt ja eine Studie dazu, die Mitte-Studie. Ja, das ist also diese Menschen, die irgendwie so ein bisschen sagen, naja, da ist ja doch ein bisschen was dran und so, die jetzt nicht so offen wie in den Baseballschlägerjahren jetzt so gekleidet sind und sich tätowieren lassen oder so, sondern die das eigentlich irgendwie so ein Stück weit mittragen. Und die versuchen wir mit unseren Projekten im Bereich der partizipativen Kunst zu erreichen, weil partizipative Kunst sagt es eben aus, man macht es mit den Menschen zusammen, Beteiligung und Demokratie hängen eng zusammen. Also dass wir die irgendwie ein Stück weit aus ihrer, naja, wir sind der ehemaligen DDR, sehr viel Frustration begegnen wir auch. Also Bürgermeistergespräche sind meistens so 30 Minuten, wird erstmal gejammert, was alles schlimm ist. Seit 89, ganz klar. Dass wir das so ein bisschen auffangen und da wieder so eine Lust am prinzipiellen Gestalten der eigenen Welt mit erwecken. Und das ist die Grundlage von Demokratie.
Sprechen wir den Elefant im Raum an, den Sie eben genannt haben. Die AfD übrigens hierzulande vom Landesverfassungsschutz nicht offiziell als rechtsextremistisch eingeschätzt bis jetzt. Auch nicht alle Wähler sind Rechtsextremisten, kann man so sagen. Aber wenn man hier zum Beispiel sieht, Rappenhagen gehört zu Chemnitz. Und in Chemnitz haben bei der letzten Bundestagswahl fast 49% für die AfD gestimmt. Merken Sie was davon, Herr Heckert?
Also es gibt ja einen Nachbarn, der so ähnlich denkt. Der hat sich von mir dann verabschiedet. Guten Tag, einen guten Weg, wir wollen uns nicht mehr begegnen. Aber sonst merke ich das hier nicht. Weil ich bin ja in einer Situation, ich mache ja insofern keine politische Kunst, sondern das ist was ganz Individuelles. Und mir ist es auch egal, welche Parteien meine Käufer wählen. Von daher habe ich damit insofern nicht viel zu tun.
Frau Capellosch, wie nehmen Sie das wahr im Verband?
Natürlich habe ich auch in Vorbereitung der heutigen Runde auch nochmal Kolleginnen und Kollegen gefragt, wie ist es bei euch im täglichen Leben? Spürt ihr davon was? Und das ist tatsächlich nicht so extrem. Also der ein oder andere wurde schon mal durchaus verfolgt mit dem Auto. Einem Kollegen wurde nahegelegt, sich aufzuhängen, weil er eben zeitgenössische Kunst macht. Das sind so die Dinge, die man vielleicht im persönlichen erlebt. Viel dramatischer ist es ja aber, und das haben wir auch als Berufsverband sehr wohl wahrgenommen, der Kulturkampf der AfD, der offen ausgerufene Kulturkampf. Und ich hatte auch angenommen, dass es erstmal nur die, ich sag mal, Hardliner sind, wie Herr Höcke, der eben sagt, der Kulturkampf wird heute auf geistiger Ebene geführt und was ja impliziert eben morgen mit Gewalt. Und saß dann zu einer Landtagsaussprache im Schweriner Landtag, auf dem der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion sich die Revitalisierung der Ästhetik als Gegenpol zur Degeneration der Neuzeit wünschte, was mich fast vom Hocker gehauen hat dort. Da haben wir dann erstmal gespürt, ein oberstes Ziel ist tatsächlich dieser Kulturkampf. Der hat nicht nur schon irgendwie begonnen, sondern er hat schon richtig Fahrt aufgenommen. Das sehen wir auch zum Beispiel auf einer Grafik, die sich die AfD-Bundestagsfraktion in ihrer Sommerklausur erarbeitet hat, mit ihren Zielen, wie sie denn ins Kanzleramt kommen können. Und an erster Stelle in dieser lustig bunten Grafik steht auch Kulturkampf. Und das wird immer unterschätzt. Kulturkampf klingt immer so ein bisschen, ach na ja, und so weiter. Dann sind auf Käseverpackungen farbige Menschen. Das hat eine ganz andere Dimension, als wir uns oft so denken. Und von da geht auch wirklich eine sehr große Gefahr für die kulturelle Freiheit und die Freiheit der Kunst aus. Ja, ich kann nur appellieren an die Politik, das ist wirklich ernst zu nehmen.
Herr Zimmermann, das wurde eben schon angesprochen, tatsächlich ist das ja ein Mantra der neuen Rechten. Wer den Kulturkampf gewinnt, der gewinnt auch die Hoheit über die Köpfe der Menschen. Wie weit kann Kultur oder muss Kultur da gestärkt werden?
Ich glaube, erstmal müssen die demokratischen Parteien erkennen, welche Bedeutung die Kultur in diesem Bereich hat. Ja, weil, also das Verrückte ist ja, dass die extreme Rechte uns ernster nimmt, als viele der demokratischen Parteien uns wichtig nehmen. Weil die kümmern sich negativ um uns. Schon seit einigen Legislaturperioden versuchen sie alles, um letztendlich auch Strukturen, Ämter im Kulturbereich zu bekommen, ob es über die Besetzung von verschiedenen Gremien ist. Sie haben jetzt zum dritten Mal hintereinander versucht, im Bundestag den Vorsitz des Kulturausschusses zu bekommen. Und ich würde mir wünschen, dass eben die demokratischen Parteien immer und überall sehen, dass es diesen Kulturkampf gibt und ihn nicht noch mit befördern, weil wir haben leider eine Situation, dass diesen Kulturkampf mittlerweile nicht nur die Extremrechte führt, sondern auch Konservative immer stärker in diesen Kulturkampf mit eingehen und sagen, naja, das finden wir doch interessant. Wir haben gerade diese aktuelle Situation mit unserem neuen Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, der vollkommen legitim kann er machen, für seine Behörde entscheidet, er will nicht gendern, kann er sagen, ja. Aber wenn er sagt, ich empfehle das auch allen mit öffentlichen Mitteln geförderten Institutionen, weil diese Institutionen im hoheitlichen, im öffentlichen Namen sprechen würden, ja, dann begeht er genau das, was nämlich auch die AfD letztendlich sagt, weil die sagt nämlich auch, wenn ihr öffentliche Mittel bekommt, ja, dann müsst ihr eben auch in einer bestimmten Art und Weise euch äußern. Und genau das wollen wir nicht. Und die Freiheit der Kunst heißt eben auch, dass selbst wenn man öffentliche Unterstützung bekommt, man trotzdem machen kann, was man will. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt dieser Freiheit. Und da wünsche ich mir, dass wir nicht nur die extreme Rechte zurückdrängen, sondern dass eben auch die Demokratinnen und Demokraten aufpassen, dass sie eben nicht auf den Leim dieser Rechten gehen.
Muss allerdings, ja, gerne Applaus, muss allerdings nochmal sagen, wir sind beim Land, bei der Kultur auf dem Land, und da ist die Situation ja noch mal viel dramatischer. Wir wissen das auch für andere Demokratieprojekte, aber natürlich dann auch für Künstler. Die sind dann auf weiter Fläche oft allein, Frau Martin. Wie kann man denn solchen Menschen den Rücken stärken?
Ich sag gleich was dazu. Ich will nur eine Sache sagen. Die Künstler, die Freiheit ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und ich komme gerade aus den USA, wo es sehr sehr offensichtlich ist, dass das Erste, was angegriffen wird, ist die Wissenschaftsfreiheit und die Kunstfreiheit von einer Administration, die autokratische Züge annimmt oder schon hat. Vielleicht noch ein Punkt, sagen Sie mir nochmal die Frage.
Ich würde das Ganze gerne wieder auf den ländlichen Raum bringen.
Ja, okay.
Weil hier, wie gesagt, dieser Einsatz für Demokratie, für die Kultur, ja noch viel schwieriger. Man muss viel mutiger sein als in den Städten.
Absolut. Das sehe ich auch so. Und ich bewundere die Leute, die sich wirklich trauen, rauszugehen hier im ländlichen Raum. Das gilt übrigens für Politikerinnen und Politiker genauso.
Wir das ist richtig.
Wir haben auch eine ganz andere Atmosphäre inzwischen, wenn wir auf dem Marktplatz stehen als früher. Insofern bewundere ich die Künstler. Wir brauchen sie, dass sie da auch gestärkt werden. Wir müssen da zusammenhalten als Demokratinnen und Demokraten. Ich möchte aber noch einen Punkt sagen. Wir müssen uns auch nichts vormachen. Es gibt auch Kultur, die nicht unsere Werte teilt. Insofern müssen wir auch schauen, dass diese Unterwanderung von Nichtdemokraten auch in den Institutionen übrigens nicht stattfindet. Also jetzt mal per se zu sagen, Kultur ist automatisch demokratisch und offen und alle, die Kultur machen, sind so progressiv. Also sorry, da gibt's auch andere Bewegungen und das müssen wir sehen. Und da ist ja auch die AfD im Landtag, haben wir einiges gehört. Ich war auch dabei bei dieser Debatte. Also auch die Kultur zu drehen, eine Leitkultur einzuführen oder eine bestimmte Form von Kultur zu pushen und dann auch die eigenen Leute dazu zu installieren.
Also wir müssen bloß einmal zwischenfragen, Sie kommen gleich dran, Herr Adler. Ich hatte eigentlich gefragt, wie kann man Künstler in dieser Beziehung, die sich da engagieren, stärken vor Ort?
Naja, da sind wir wieder bei den Netzwerken, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen schauen, dass wir die Künstler nicht allein lassen. Und wenn es eine Veranstaltung ist, dass wir da, also ich kann nicht bei jeder Veranstaltung sein, ist auch nicht notwendig, aber dass wir eben zusammenhalten, zu den Veranstaltungen gehen als Bürgerinnen und Bürger, dass auch die Zivilgesellschaft dabei ist, dass sie die nicht alleine lassen hier vor Ort. Ich habe gerade mit Freude gehört, dass Herr Eckert sagt, naja, da gibt's so einen Nachbarn, aber eigentlich ist die Dorfgemeinschaft hier noch irgendwie okay. Da müssen die Menschen zusammenstehen. Also den Rechtsextremismus zu bekämpfen, wird nicht die eine Politikerin alleine schaffen. Das muss die Gesellschaft gemeinsam machen. Und wir müssen erkennen, dass die AfD nicht irgend so eine Partei ist, sondern wirklich auch ein Systemwechsel vorhat. Wir sehen es in den USA, die Kunstfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, die werden da angegriffen und jede Debatte, die wir führen, läuft im Grunde auch darauf hinaus, dass es immer wieder Stellschrauben gibt, die von der AfD immer wieder ein bisschen die Grenze verschoben wird nach rechts. Und richtig, wir demokratischen Parteien müssen da auch wachsam sein. Gerade auch die wichtige Position der Kultur, weil ich sehe es ganz genauso. Es gibt drei Dinge, die angegriffen werden von rechts, von Autokraten. Frauen, also Gleichstellung, Identitätsgeschichten, Kunst und Kultur und die Wissenschaft. Und das ist manchmal so im politischen Alltag so das weiche Gedöns, sage ich mal. Und das ist es eben nicht. Das ist das Fundament, das Zentrum unserer Demokratie.
Ich glaube, wir machen mal so eine Runde dazu nochmal. Ich habe erst Herrn Adler gesehen, dann Herrn Zimmermann.
Was ich dazu aber schon auch noch, sag ich mal, kritisch mit einbringen würde. Ich war letzten Sommer bei der Jahrestagung der kulturpolitischen Gesellschaft, wo das natürlich auch ein großes Thema gewesen ist. Also insbesondere zum Beispiel jüdische Museen, da ging es ums Jüdische Museum in Frankfurt und so weiter. Ich habe ja lange Jahre in Theatern gearbeitet. Muss sagen, ich habe mich immer nur begrenzt gefreut über diese Weltkulturerbe. Siegel, die man da so bekommt, die deutsche Orchesterlandschaft und so weiter. Weil der Punkt ist, es ist ja total verständlich, dass man jetzt irgendwie auch zurückkämpft, ja, in so einem Kulturkampf. Aber was dadurch überhaupt nicht passieren darf, ist, dass so eine Wagenburg-Mentalität entsteht und dass man dann in die Stagnation verfällt. Und da muss ich schon sagen, ich kenne Theater sehr gut hinter der Bühne. Ich sag mal, das ist ein hochhierarchisches System. Das ist eigentlich kein Ort, der befugt über Demokratie sprechen kann, wenn man es mal ganz kritisch sieht von der Struktur. Und ich finde, wir müssen beides tun. Wir müssen sagen, hey, wir haben eine Relevanz in der Gesellschaft und wir müssen uns aber auch ein bisschen weiterentwickeln. Wir müssen uns bewegen und da kommt aber auch das dann in Richtung der Politik, dass der Appell, dafür muss man sie natürlich auch finanziell ausstatten. Weil wenn KünstlerInnen und Kulturinstitutionen eben auch gesellschaftliche Aufgaben jetzt verstärkt wahrnehmen, dann muss man eben auch, naja, für eine finanzielle Ausstattung sorgen, dass zum Beispiel kulturelle Bildung oder Outreach-Projekte gemacht werden können und die nicht als dritte, vierte, fünfte Aufgabe bei den sowieso schon schlecht bezahlten Kräften hängen bleibt. wenn sie uns so wichtig ist, wie wir ja uns hier, glaube ich, alle einig sind.
Ich glaube, wir müssen selber auch was machen. Der Kulturbereich hat auch selbst eine Verantwortung. Ich will mal zwei kurze Beispiele nennen. Einmal haben wir vor einiger Zeit die Vielen gegründet, ja, also mit der freien Szene, mit dem Theaterbereich. Das ist so ein bisschen ein künstlerischer Begriff, weil wir wissen, dass wir nicht die Vielen sind, haben wir die Vielen genannt. Und es geht darum, vor Ort Unterstützung zu leisten. Ja? Also auch genau, ich sag mal, eine Telefonkette zu organisieren, wenn jemand bedrängt wird, weiß er, ich rufe den an und der ruft den an und die ruft die an und so weiter. Und dann stehen irgendwann vor meinem Atelier 20, 30 Leute, die mir helfen. Das ist das eine, was ich ganz wichtig finde. Und ich glaube, das ist alles erst im Entstehen und das müsste sich viel weiter noch ausbauen. Und das Zweite, wir müssen kritisch auch mit uns selbst umgehen. Also ich will ein Beispiel nennen. Wir haben jetzt vor 2 Jahren, ist es jetzt knapp, hier eine Veranstaltung in der Zeche Zollern in Dortmund gehabt, wo man eine Ausstellung gemacht hat. Da ging es auch um Kolonialismus und wo die Ausstellungsmacherinnen, Ausstellungsmacher entschieden haben und haben gesagt, samstags morgens dürfen nur Menschen mit dunkler Hautfarbe in diese Ausstellung hineingehen. Die Rechten sind schier ausgetillt, ja, die Bild-Zeitung war, aber auch der WDR ist in dieses Rohr mit eingestiegen und sowas. Und wir haben natürlich diese Institution verteidigt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten nicht mehr zur Arbeit gehen, weil sie also bedroht wurden. Haben gesagt, das geht nicht. Aber, und das sage ich genauso deutlich, Leute, wir müssen nochmal über eure Konzeption mit euch sprechen. Weil ich finde, es geht auch nicht, wenn ich mit öffentlichen Mitteln eine Institution finanziere, dass ich sage, zu einem bestimmten Zeitpunkt, samstags vormittags, dürfen nur Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe in diese Sachen rein. Weil das ist Wasser auf die Mühlen der Rechten, die müssen das nämlich nur umdrehen. Ja? Und diese Debatten, die sind schwierig im Kulturbereich zu führen, aber die müssen wir führen. Das heißt, auch wir müssen gucken, dass wir diese Freiheit, die wir, finde ich, berechtigterweise einfordern, ja, und die uns auch im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 garantiert ist, diese Freiheit müssen wir auch mit Freiheit beantworten. Also wir dürfen dann auch nicht den anderen dann quasi einen Maulkopf verbieten.
Ja, der Soziologe Steffen Maub, Landeskind, der auch einer der führenden Soziologen in Deutschland, hat solche Punkte, wie Sie eben gesagt haben, ja als Triggerpunkte bezeichnet, die genau die Gesellschaft in künstliche Aufregung versetzen. Frau Kapellusch, aber auch nochmal zu Ihnen. Was sagen Sie nochmal dazu, zu dem Thema? Wie kann man den Rücken stärken von Künstlern, die sich für Demokratie stark machen?
Eigentlich ist dazu schon weitgehend alles gesagt. Ich kann nur wieder appellieren, Kultur fördern, vor allen Dingen kulturelle Bildung fördern. Jeder ist damit verantwortlich, nicht nur Politik, also tatsächlich auch Zivilgesellschaft.
Dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende jetzt. Und dann fangen wir aber bei Ihnen gleich an, Frau Kapellusch. Wir hatten so als Abschluss nochmal gedacht, für die Kultur auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern wünsche ich mir.
Ja, ich wünsche mir, dass diese Wichtigkeit, die wir ja hier heute auch nochmal herausgearbeitet haben von Kultur, also auf dem Land natürlich überall, aber auch besonders im ländlichen Raum, wahrgenommen wird von jedermann, von jeder Frau, von der Politik, von eben der Zivilgesellschaft, dass man Kultur als Wirtschafts- und Entwicklungsfaktor sieht. Und wenn ich vorhin sage, ich wünsche mir eine flächendeckende Galerieförderung und die Ministerin mir gleich sagt, kann ich nicht machen, ist gar nicht mein Topf oder dürfte ich gar nicht, wünsche ich mir aber, dass sie ihren Wirtschaftsminister so sehr bedrängt und Finanzminister, dass auch der versteht, das machen wir natürlich als Berufsverband auch schon, aber versteht, dass das wirklich ein Wirtschaftsfaktor ist, ein Entwicklungsfaktor. Und ich wünsche mir, dass diese wichtige Rolle ins Zentrum von politischen Entscheidungen Prozessen gerückt wird.
Michael Eggert, schön, dass wir hier sein durften in Ihrem tollen Atelier. Und Sie haben bestimmt auch einen Wunsch für die Kunst auf dem Land.
Ja, ich bedanke mich auch, dass Sie alle hier waren. Ja, für mich als Künstler und Einzelkämpfer, ich war nie politisch. Was ich mir wünsche, wäre sicherlich so eine Art, ja, hypothetisch diese Monatsrente, das wäre eine Idee. Aber ansonsten bin ich es gewohnt, mich durchzubeißen und gute Kunst zu machen und die zu verkaufen.
Ja, und da wünschen wir Ihnen noch viel Glück bei weiterhin. Frau Martin, was wünschen Sie sich für die Kultur auf dem Land? Und Sie können ja auch was beeinflussen.
Genau. Also ich wünsche mir, dass wir ganz viele Leute haben, die Kunst und Kultur in der Zivilgesellschaft, in der Bevölkerung vielleicht noch ein bisschen stärker auch wahrnehmen und auch nutzen. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin so wahnsinnig aktive Menschen haben im Land, die die soziokulturellen Zentren betreiben, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen arbeiten, die Kunst schaffen, die Musik machen, die Beratungsnetzwerke betreiben. Das ist wirklich unfassbar, was hier in diesem Land passiert. So, ich glaube, ich hoffe, dass die sich nicht entmutigen lassen von in der Tat finanziell schwierigen Zeiten. Und deswegen kann ich nur sagen, ich wünsche mir dieses Engagement auf allen Ebenen, weil ich brauche diese Lobby. Nämlich am Kabinettstisch gibt es ganz viele andere, auch ganz, ganz wichtige Interessen. Und ich sehe es ja auch so, natürlich als Kulturministerin, die Kultur ist das, was zuerst kommen müsste. Aber da sind noch ein paar andere, die auch für ihre eigenen Ressorts sagen, das ist wichtig. Und in Zeiten knapper Kassen ist das wichtig, dass es da eine starke Lobby gibt. Und insofern toll, dass es so viele aktive, laute Menschen gibt.
Zimmermann, was wünscht sich der Deutsche Kulturrat von der Politik fürs Land?
Na, erstmal finde ich, dass wir in dieser Runde gemeinsam herausgearbeitet haben, dass der Bereich bildende Künstlerinnen und Künstler auf dem Land immer wichtiger wird. Und deswegen wünsche ich mir von der Politik, dass sie das noch stärker sieht. Aber ich sage das auch ganz deutlich, nicht nur an die Politik gerichtet, sondern ich sage auch wir, auch der Deutsche Kulturrat muss sich mehr noch mit diesem Thema beschäftigen. Deswegen ist das, finde ich, so ein Aufschlag, den wir jetzt hier machen. Und ich sehe uns da jetzt gemeinsam in der Verantwortung, da noch mehr draus zu machen.
Sie sind ja der Geschäftsführer, das können Sie ja dann auch gut lancieren.
Sozusagen. Genau, genau. Und ich sitze neben der Ministerin, also sehe ich da überhaupt kein Problem. Ne?
Und David Adler, der, ja, ich sag mal, Netzwerker vom Kulturlandbüro. Was wünschen Sie sich für die Kultur auf dem Land?
Also ich kann mich natürlich meinen Vorrednerinnen auch allen anschließen. Also ich wünsche mir auch, dass es eine Stärkung von Kunst und Kultur im Allgemeinen in der Gesellschaft gibt. Nicht nur in der Politik, sondern auch im Bewusstsein der Menschen, dass Kunst und Kultur hier speziell auch in Bereichen der ehemaligen DDR auch ein Stück weit verbunden wird mit dem Versprechen der Gestaltbarkeit der Welt, weil das die Menschen, das habe ich mehrfach erlebt, einfach empowert aus gewissen Frustrationsspiralen hinausholt und sie ins Tun bringt. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, bevor man überhaupt ein Kreuz in der Wahlurne macht. Und dann finde ich es wichtig aus eigener Erfahrung, dass so eine Stellen, wie wir es sind, für den Landkreis Vorpommern-Greifswald bis zur Uckermark hin, dass das mehr unterstützt wird, dass es wirklich Aktive gibt, die nicht nur in Rostock eine Zentrale steuern, sondern in den Regionen, das ist ein Riesenflächenland, wirklich zu den Menschen hingehen können, zuhören können, ohne Forderungen zu stellen und einfach ja, Kontakt herstellen und Netzwerke aufbauen können.
Ja, ganz herzlichen Dank an die Teilnehmer hier auf dem Podium für diese wirklich tolle Diskussion, fand ich. Sie dürfen auch ruhig mal klatschen für die Herrschaften. Chancen und Probleme für die Kultur auf dem Land. Ich finde, die Zeit ist schnell rumgegangen. Es sind tolle Geschichten erzählt worden und wir haben doch auch einiges mitgenommen und auch gelernt, es ist nicht alles schlecht, aber es kann einiges besser werden. Das war's mit dem Kunstkarten für heute. Ich sag danke und tschüss.
RD